Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die letzten Begrüßungen waren mehr oder weniger launig. Ich möchte mal sehen, was heute passiert. Ich begrüße Sie erstmal. Ich sage noch nicht, zu welcher Folge. Aber ich begrüße Sie, geschätzte Damen, werte Herren, liebe Freunde und Freundinnen des CC2. Heute produzieren wir, und Sie hören die jetzt, sonst würden Sie es ja nicht hören, die 238. Folge.
Ach, ich wollte gerade eben eine falsche Nummer sagen. Mal gucken, ob du aufgepasst hast. Aha. Ich wollte sowas erzählen von 310 oder so und sowas.
Aha.
Wäre dir aufgefallen, ja?
Oh, ich denke.
238, ja, das lohnt sich da auch, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu begrüßen.
Das lohnt sich immer.
Ja.
Ja.
Heinz? Die Zuschauer. Radiosendung.
Ja, ja. Ich sag ja, das
lohnt sich. Man kann ja zurückdrehen, mal gucken, ob das wirklich gesagt
wird. Hallo, schönen guten Tag, liebe Zuhörer.
Deswegen sage ich ja, es lohnt sich immer.
Auch ich möchte alle Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen und bin ja direkt mit einer Korrektur eingestiegen. Sonst werde ich immer verbessert.
Jetzt es kann ja sein, es hört jemand am Computer und schaut da auf den Datenstrom oder so. Das kann natürlich sein.
Ja.
Also, ja, wir wollen heute mal ein bisschen was über Radio, Kassettenrekorder und so einen Kram da erzählen. Dazu
aber
hast du was mitgebracht.
Aber nicht wirklich, ne?
Also erzählen wirklich, ja.
Ja, aber virtuell.
Virtuell, alles wird virtuell, wenn es denn wird.
Früher haben wir immer das Wort gebracht, alles wird digital.
Naja.
Und jetzt sind wir da soweit und jetzt wird alles virtuell, was ja auch digital ist.
Hast du noch ein Video? Hast du noch einen Kassettenrekorder? Ein Audiokassettenrekorder?
Ja, ja.
Mit diesen Philips-Kassetten. Kannst du dich noch dran erinnern?
Philips-Kassetten?
Ja, das war eine Philips-Entwicklung. Diese Kompaktkassetten.
Ja, aber die Kompaktkassetten, die gab es ja von allen möglichen.
Ja, ja. Aber das war ursprünglich eine Philips-Entwicklung.
Ich habe noch. Gab es auch von Sony diese andere, das die andere Kassettenformat,
das sich nicht durchgesetzt hat.
Und es gab das amerikanische System mit den großen Kassetten im Auto im Auto. Es gab so vieles.
Aber der Welthit war der Kassettenrekorder.
Ja, und davon habe ich.
Da ihr jetzt einfach mit dem ersten Thema anfangt, dann sage ich den Zuhörern jetzt nicht, dass wir auch noch was über Videoprotokolle und IPTV machen, verbunden mit Netzneutralität mit dem Peter Welchering. Aber das sage ich jetzt nicht.
Nee, wäre auch vollkommen unnötig.
Ja. Also ich habe noch so einen Walkman, und zwar einen von Sony, der damals den ganz teuren, und der wird wirklich gehegt.
Walkman, denn musst du dann nicht mehr selbst arbeiten.
Nee, das war ein ganz tolles Ding, und wenn du damit heute noch erscheinst, dann sagst du, oh, der alte Sony, das war gut.
Ach, ein Walkman war
ein
das.
Walkman.
Gut. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann früher vor dem Radio saß, meinen Radiorekorder hatte und dann Musik aufgenommen.
Ach, ich dachte, den Hardbeat-Rock von uns.
Nein.
Ja, wir haben ja für einen Kassettenrekorder haben wir ja viele schöne Programme ausgestrahlt.
Nein, ganz, ganz viel vorher.
Oh. Ganz viel vorher.
Ganz viel vorher. Mhm. Es gab auch ein Leben vor dem Computerclub.
Echt?
Ja.
Aber so alt bist du.
So
aber dann
alt bin ich.
Hast du keine Elvis-Sachen aufgenommen. Die habe ich damals in den 50er Jahren mit einem Telefunken-Tonbandgerät mit magischem Auge aufgenommen.
Gut, also nochmal. Früher also habe ich da gesessen, habe Radio Luxemburg aufgenommen.
Aha, die
teilweise in Mittel. Ja, teilweise
mit dem Camillo Felken.
Camillo Felken. Und nachher Frank Elsner.
Nee, das habe ich dann nicht mehr erlebt. Das konnte ich nicht ertragen. Ich habe da damals immer Radio Caroline gehört, die vor der holländischen Küste außerhalb der Drei-Meilen-Zone waren, und die haben echt fetzigen Rock gebracht. Aber in Deutschland wurde ja diese ganze Sache da unterdrückt, und da wurden ja irgendwelche merkwürdigen Diddle-Daddle-Musikdinger von der Industrie da reingepusht. Die konnte ich niemals ausstehen. Da ist mir immer schlecht geworden.
Aber
Radio Caroline, das war super.
Wir fanden das auch eine tolle Idee, was sie da gemacht haben. Einfach sich auflehnen und etwas machen, was die Menschen eigentlich wollen.
Ja, ich lehne heute noch.
Ja.
Heinz, wir haben dich untergebrochen.
Ich wollte an sich nur sagen, dass ich das früher gemacht habe, und mal fragen, was macht man eigentlich heute?
Ich habe noch Kassettenrekorder, aber ich benutze sie nicht
mehr. Sitzt du denn noch vorm Radio und nimmst das auf? Es gibt eine andere Möglichkeit. Die Firma Tubit hat mit Radio FX, die hatten vorher Clip Inc. und jetzt haben sie es weiter ausgebaut, das heißt Radio FX. Die stellen 1000 Sender zur Verfügung über Internetsender. Da kann man sich dann sein Programm zusammenstellen und sagen, komm, jetzt nimm mir das Ding mal im Netz auf, und hat dann die Daten, die MP3-Files im Netz stehen und kann sich abspielen. Legal geht das, weil man dafür für seinen privaten Bedarf aufzeichnen, auch digital aufzeichnen. Und etwas anders macht Tobit in dem Fall ja auch nicht. Da gab es auch Gerichtsverhandlungen wegen. Und so kann man denn mit dieser freien Software 4 Sender und wenn man denn da 19,99 im Jahr bezahlt, kann man beliebig viele Sender sich aufzeichnen lassen, hat seine Musik da, kann die sich auch wieder runterladen, auf seinen Stick spielen und dann mitnehmen zu Freunden oder kann die per E-Mail zu Freunden schicken und dann gemeinsam hören, kann Playlists zusammenstellen. Das Schöne gegenüber früher musste man ja dann immer selber aufschreiben, was man wo aufgenommen hat, welcher Titel das war und hoffentlich kannte man den auch und hoffentlich haben die nicht dazwischen geschwätzt. Heute werden ja die Tags mitgeschickt von den Internetsendern und da kriegt man dann von denen eine Playlist und kann damit runterspielen. Ja,
das sind also alles Internetsender.
Das sind alles Internetsender. Mhm.
Nö, das sind,
sagt er.
Ja gut, die kommen durchaus ins Internet. Also WDR ist auch dabei.
Ja, ja.
Der kommt auch digital da
der
rein.
Kommt digital
in allen
da
Programmen
rein,
ja. Kommt da rein.
Da sind also auch Sender dabei mit diesem üblichen Gesülze, was ich mir nicht anhören kann. Das,
ja gut, du könntest sagen, ich möchte nur die Musikstücke haben.
Aber das wird
getaggt.
Das geht also.
Das geht, ja.
Das wird getaggt.
Ja, das, wird also das kann man auch den Text sich dann raussuchen. Mhm. Und kann auch sagen, ich möchte nur Jazz hören oder möchte nur Schlager hören. Oder möchte nur Volksmusik hören? Ja,
kannst du anklicken. Mhm. Du willst nur politische Diskussionen hören. Und das kannst du alles wunderbar anklicken.
So, und dazu habe ich also meinen Plan definiert und schicke den da rüber zu Tobit. Und die nehmen das dann für mich auf, sauber geschnitten und getextet. Und was ist das, von wem ist das, wie lang ist das und sowas. Und das kann ich mir dann laden.
Komm, runterladen wieder. Teilweise sogar, das wäre ein kleiner Versprecher von dir, teilweise sogar die Texte dabei. Weil die auch im Internet zur Verfügung stellen, die werden automatisch dazu gelinkt. Mhm. Wenn man sie haben will, wenn man Karaoke machen
die,
will.
Das sind die sogenannten Lyrics.
Mhm. Ist was für dich? Gehören. Ja, du singst ja dann immer.
Nein, das ist...
Ja komm, sag nicht nein. Also ich habe es schon erlebt, sind wir in der Bahn gewesen, im Zug und du hast da deine Ohrteile drin gehabt und hast da laut gesungen. Alle Leute haben sich gewundert.
Ich denke, er singt nur Lorelei.
Nee. Wie heißt die? Irgendwo eine Tante da Berg oder...
Ach, das ist doch lange vorbei.
Ja, lauter so ein Zeug.
Das ist ja nun wirklich
aber
das lange
vorbei. Du hast gesungen, ja. Grundend laut.
Ja, also man muss auch dazu sagen, dass das wirklich jetzt nicht nur Musik ist, was man da bekommt, sondern man kann, wie gesagt, die Texte kann man hören. Man sieht auch die Coverbilder von den CDs und zum Teil gibt es Videos dazu. Mhm. Das ist also schon umgreifend. Das ist schon, schon mehr als nur ein Kassettenrekorder. Und ich bin ja auch noch mit dabei. Ich habe immer noch 8 Sender habe ich immer noch abonniert, weil mein 1 Terabyte-Platte immer noch nicht voll ist. Und wenn sie dann, die war schon öfter mal voll, dann fing ich an, wieder rauszuschmeißen. Und dann, jetzt fehlen mir noch 100 Giga. Das ist eine ganze Menge mittlerweile, weil es gibt auch nicht mehr so viele Sender, die unter 192 Kilobit pro Sekunde senden, sondern die sind eine Etage schlechter mit 128 Kilobit pro Sekunde.
Kann man das denn auch noch definieren, dass man nur Sender mit bestimmten...
Nein, das kann man nicht mehr. Sondern du siehst das, wenn du die Sender anklickst, siehst du sofort, mit welcher Geschwindigkeit die. Und dann musst du lange suchen, bis du die 192er findest. Also für Leute, die sowas suchen, die sind gut aufgehoben bei Avro. Afro kommt mit 256 Kilobit pro Sekunde.
Cool. Aber es gibt ja nicht nur Musik, die man im Internet speichern kann. Heute, es gibt zum Beispiel in den USA die Firma Hulu, Hulu.com. Das ist ein Videorekorder im Netz, nicht wirklich ein Videorekorder. Da werden von den Sendeanstalten, von News Corp, von Disney, von NBC, Universe und sowas, werden Serien zur Verfügung gestellt. Die kann man sich dann übers Internet abrufen. Das ist so erfolgreich, das Modell. Die finanzieren sich über Werbung. Man kann also selber kostenfrei die Sachen sehen. Die finanzieren sich über Werbung. Aber die wollen an die Börse gehen. Das Ding ist 2 Milliarden Dollar wert heute.
Also da muss ich, glaube ich, einen Wermutstropfen beisteuern. Gerade Hulu ist ja dabei, einen Großteil seines Angebotes kostenpflichtig zu machen.
Ja, das ist der nächste Schritt. Die wollen dann Filme mit reinnehmen und die sollen dann kostenpflichtig sein. Aber die Serien, die einfach sehen, so nach wie als Appetizer, also als Appetithäppchen sollen die kosten.
Nur das gibt es aber eigentlich schon lange in der digitalen Welt, wenn du so ein Noxon-Radio dir holst, also ein Webradio.
Das ist ein
holst.
Internetradio.
Das macht aber kein Video.
Das macht, nein, doch, da ist TVTV dabei. TVTV ist eine Plattform, wo du aufnehmen lassen kannst und sie es wiederholen kannst. Ja. Da ist ein Abonnement dabei.
Und ich dachte, TVTV ist eine Programmzeitschrift im Internet.
Ist auch sowas, Und da kannst du aber auch aufzeichnen lassen und dir abholen.
Ah ja.
Ich meine, dieses Video über Internet anbieten oder Serien und Filme über Internet anbieten ist ja im Moment ein Riesenhype. wir müssen gleich noch ein bisschen, das ist also Google TV, das ist Pro7, RTL wollen eine Plattform aufbauen, die United Internet haben, Maxdome oder die Videoload von Telekom, die Mediathek der öffentlich-rechtlichen Anstalten, YouTube will jetzt eine Videothek aufbauen, die dann auch kostenpflichtig sein wird, Apple mit iTunes und dem Ping-sozialen Netzwerk jetzt und Amazon will vor Weihnachten auch mit einem Videoplattform starten.
Mhm. Denn, Streaming aber, ja.
Auch mit Serien.
Auch mit Download?
Ja, ja, auch mit Download. Da fragt man sich natürlich, also ich frage mich dann, ob das wirklich so sinnvoll ist, Serien so zu verbreiten. Wir haben eine Netzwerktopologie im Internet, die an sich für sowas gar nicht gebaut ist. Die sind keine Point-to-Point-Verbindungen, aber man nutzt die dann als Point-to-Point-Verbindung. Also man baut zu einem Server eine Verbindung auf und der Datenstrom wird dann an einen direkt adressiert. Broadcast, also das, was man herkömmlich kennt, über Satellit, über Antenne oder wie auch immer, ist ja an sich anders gebaut. Ich habe einen Sendekanal und jeder, der will, kann sich das dann darunter nehmen. Ob es nun verschlüsselt oder nicht, ist ja jetzt erstmal egal. Aber ich stopfe keine Datenkanäle zu. Und wir schicken Petabyte von Daten übers Internet für eine Infrastruktur, die aus den 60ern teilweise noch kommt, die auch für sowas nicht gebaut ist. Und auch die Netzwerkausrüster, Cisco sagt zum Beispiel, wenn wir so weitermachen, dann verstopfen wir uns irgendwann das. Und wir haben öfter schon das Thema Netzneutralität angerissen. Dann kriegen diese Sendungen eine höhere Priorität.
Na, also zunächst ob mal. Das dazu kommt, ist eine ganz andere Frage. Das wird wahrscheinlich einen weltweiten Aufstand geben, wenn wirklich solche Leute, die dafür bezahlen, dass ihr Quark da durch das Netz geschoben wird, bevorzugt werden. Also da sollte man, glaube ich, im Moment noch nicht so...
Ich male es schwarz jetzt, gebe ich zu.
Gut.
Das ist eine Zukunftsversion, die eintreffen könnte. Und nochmal zurück zu meinem Anfangspunkt. Ich frage mich, ob es sinnvoll ist, diese ganzen Streams über Internet zu verbreiten. Man könnte, also wenn man streamt, geht es ja noch. Da hat man einen Kanal, den man aufbaut, das ist ein Multicast, denn da gibt es dann auch einen Sender, mehrere Empfänger, aber trotzdem nagelt man mit den Bits das zu. Das könnte man über Broadcast, über Satelliten wesentlich eleganter machen.
Ja, das hat man aber auch schon festgestellt, dass Point-to-Point über Satellit nicht lange halten wird.
Nein, Point-to-Point geht nicht über Satellit.
Zu luxuriös.
Satellit ist Broadcast. Das heißt, ich habe einen Sender und beliebig viele Empfänger.
Ja. Das ist immer dann, wenn ich einen Stream habe. Dann geht nicht mehr on demand machen, wenn ich selbst irgendetwas will.
Ja. Es war ja, wir haben ja früher auch so Satellitensachen probiert. Das war, am Anfang ging das alles ganz schön. Das war wunderbar. Du hast dann irgendwie irgendeine Datei bestellt und die kam auch von oben. Mhm. Und dann wurde dann immer mehr wurde mitgeteilt, die kommt um 14 Uhr, die kommt um 16 Uhr, die kommt um 17 Uhr. Und du wurdest irgendwann hast du das Ding einen Tag später gekriegt.
Ja.
Weil das zu viele waren. Das und das waren gar nicht viele. Wenn jetzt alle da draufgegangen wären, dann hättest du das in einem Jahr gekriegt.
Also Heinz, ich kann deine Meinung nicht so ganz teilen. Wenn du kritisierst, dass man solche Dienste über das Internet verteilt, müssen wir, glaube ich, etwas differenzierter diese Thematik betrachten. Einmal, das Internet ist der ideale Träger für solche Dienste. Zweitens, du hast recht, unsere Leitungen, die sind nicht ausreichend. Wir haben noch viele graue, schwarze, weiße Flecken in Deutschland. Wir haben viele unterversorgte oder nicht versorgte Gebiete. Aber wenn wir wirklich neue Technologien bekommen, wenn wir wirklich die Versorgung hätten, dann wäre das Internet das ideale Medium dafür. Deine Kritik kann sich meiner Meinung nach nur auf die Kanäle, die zur Verfügung stehen, um diese Daten zu verteilen, beziehen. Oder kritisierst du das grundsätzlich?
Ich sehe das Internet als Videothek. Die Videothek der Zukunft ist das Internet. Ja. Wobei man da mal schauen muss, die Videotheken, die man heute am Straßenrand hat, die leben meist von Pornografie, ob man das einfach so übers Internet verbreiten kann, über die gleichen Kanäle wie das, weil es gibt rechtliche Probleme und muss mal schauen, wie sich das lässt. Aber die Videothek der Zukunft sehe ich schon im Internet. Was ich nicht sehe, ist, dass einfach Sendungen, die man auch zu Hause einfach, die sowieso dem Sender laufen, die man sich auch genauso gut zu Hause aufnehmen könnte eben, ob man die dann hinterher nochmal übers Internet verbreiten muss und damit einfach nur unnötig die Leitungen zumacht.
Gut, also ein bisschen differenzierter dargestellt. Wir werden also einiges bekommen im Internet, aber sicherlich müssen wir erstmal die Bandbreiten zur Verfügung stellen.
Aber das passiert ja.
IPTV, was sagt dir das?
Ja, das sagt mir schon viel.
Also, sehr erschöpfend, ja.
IP, das haben wir ja wahrscheinlich alle vergessen, was das eigentlich mal hieß. Das heißt Internetprotokoll und nichts anderes.
Und TV wissen wir auch?
Das wissen wir auch. Das heißt Fernsehen, also Fernsehen über das Internet. Mhm. Und da bin ich schon kräftig dabei, das zu machen.
Aha.
Ja, ja.
Nach welchem Protokoll?
Ich mache ab und zu mal DVB-T.
DVB-T,
ist doch ein Protokoll, oder?
Ja, ja, das ist ein Übertragungsverfahren, ja.
Und manchmal mache ich das mit Satu. Mhm. Wenn ich keine Antenne zur Hand habe oder so irgendwie, dann gehe ich zu Satu.
Ich würde doch gerne mal den Peter Welchering in Stuttgart fragen, wie er das macht. Hallo Peter.
Hallo, ja, ich gucke mir öfter aus der Mediathek von den beiden großen öffentlich-rechtlichen Sachen an, die mir sonst zu spät laufen. Und die hole ich mir dann manchmal sogar direkt aufs Notebook über UMTS. Manchmal, wenn ich im Büro bin, eben auf einem anderen Bildschirm. Und dann läuft das über einen normalen DSL-Anschluss. Geht dann auch ein bisschen besser und nicht so ruckelig.
Mhm. Was ist das für ein Protokoll?
Das DSL-Protokoll ist das ganz normale Internetprotokoll, hier weitgehend sogar noch Version 4, in einigen Netzabschnitten Version 6. Da werden die Videodatenpäckchen dann einfach als Stream oder als Download rübergeschoben.
Was hat das eigentlich jetzt miteinander zu tun, dieses Protokoll? Was ist denn damit gemeint mit einem IPTV-Videoprotokoll?
Ja, gemeint sind Forschungen, die nennen sich ziemlich schwierig und kompliziert multimodale Protokolle, und dahinter steckt die Arbeit beispielsweise von Saarbrücken-Forschern, aber auch von anderen. Die haben sich Gedanken gemacht, wenn nun tatsächlich so viel Datenpäckchen, es sollen im Augenblick schon weit über 35% sein, im Internet unterwegs sind, um Videosignale zu transportieren, können wir dann die Zahl dieser Datenpäckchen, mit denen Video transportiert wird, nicht ein bisschen reduzieren, damit wir nicht in ein Bandbreitenproblem kommen. Also damit wir die vorhandene Infrastruktur so gut nutzen können, wie nur eben möglich. Und da haben sie sich dann neue multimodale Protokolle überlegt, die auf das Internetprotokoll sozusagen aufgelegt werden können, egal ob Version 4 oder Version 6. Und die dann dafür sorgen, dass die Videodatenpäckchen mit etwas geringerer Bandbreite und vor allen Dingen mit insgesamt weniger Datenverkehr transportiert werden. Und ein Trick, den die dabei benutzt haben, ist, das Internetprotokoll sieht ja vor, dass der Empfänger die Datenpäckchen immer quittieren muss. Und da wollen die dann bei den Videodaten auf dieses Quittieren der Datenpäckchen einfach verzichten.
Mhm. Ist das eine Art Komprimierung oder Reduzierung des Ursprungssignals, bevor man das ins Internet schickt?
Ja, Komprimierung nicht. Es gibt zwei Ansätze. Der eine Ansatz, das ist ein rein reduzierender Ansatz. Der verzichtet eben darauf, dass dann Datenpäckchen rückübertragen werden, dass die Datenübertragung funktioniert hat. Also da geht man dann einfach davon aus, das wird schon klappen. Und solange sich der Empfänger nicht meldet, sind eben alle Datenpäckchen angekommen. Und er soll sich einfach melden, wenn er Datenpäckchen noch braucht. Das Internetprotokoll arbeitet ja anders. Das Internetprotokoll schickt so lange Datenpäckchen, bis es das Signal bekommt, jetzt ist auch endlich eins angekommen. Und das wollen die Forscher umkehren und einfach sagen, die Datenpäckchen werden einfach nur noch einmal geschickt und sie werden nicht so lange geschickt, bis eben dann tatsächlich das Signal kommt, da ist eins angekommen, sondern sie werden nur einmal geschickt, und wenn der Empfänger etwas vermisst, dann muss er es nachfordern. Das heißt, im Falle von Videosignalen, wenn ich mal bei mir beispielsweise dann auf dem Browser einfach mein IPTV laufen lasse, irgendwas aus der Mediathek mir aufgerufen habe, dann wird da noch eine Software draufgesetzt, und diese Software verrechnet einfach, wie viele Ausfälle denn zumutbar sind. Also ab wann es denn wirklich pixelig wird oder ab wann Artefakte kommen oder ab wann das Bild so stark ruckelt, dass es dem Zuschauer eben keinen Spaß mehr macht. Und bevor das der Fall ist, da fordert es dann ausgebliebene Datenpäckchen nochmal neu an, und es errechnet aufgrund einer Mustererkennung auch die Datenpäckchen, die unter Umständen ausgeblieben sind, also die Bildbestandteile, und die kann es dann teilweise ersetzen, sodass dann insgesamt der gesamte Datenaufwand, also die Zahl der Datenpäckchen, die dafür Video transportiert werden müssen, rapide nach unten gehen kann.
Ja, das hört sich alles fürchterlich kompliziert an. Da muss also irgendwo ein Programm beim Empfänger sein, das guckt sich ein Bild an und schaut sich das nächste Bild an und sagt dann, okay, an der Stelle war kein Schnitt, aber hier sind mir die Sprünge, die Veränderungen im Bild zu groß, da fehlt etwas. Jetzt muss ich sagen, pass mal auf, Sender, schick nochmal, irgendwas fehlt. Oder wie kann es funktionieren?
Ja, so ist das Prinzip. Die Algorithmen, die dahinter stecken, die sind wirklich enorm kompliziert. Und vor allen Dingen die Mustererkennung, mit der das Ganze dann gemacht werden soll, die setzt natürlich auch schon beim Empfänger-PC einiges an Rechenkapazität voraus.
Wer macht denn solche Algorithmen?
Beispielsweise die Nachrichtentechniker an der Universität des Saarlandes, die beschäftigen sich intensiv damit, aber etwa auch am Massachusetts Institute of Technology, da wird sowas gemacht für die Bildvervollständigung. Also im Augenblick gibt es ungefähr ein halbes Dutzend Forschergruppen weltweit, die sehr, sehr intensiv an diesem Problem arbeiten.
Sind die Fraunhofers auch dabei?
Die Fraunhofer sind mit ihrer Vision auch dabei, also mit ihrem Forschungsverbund BILD. Allerdings sind die dann eher angesiedelt da, wo es um die konkrete Anwendung von solchen Multimodalprotokollen geht. Also die setzen diese Protokolle voraus und wollen da dann fertige Anwendungen stricken.
Das ist das so eine Sache, die irgendwie in greifbarer Nähe ist, oder sind das im Moment erstmal so Ansätze für Forscher?
Das sind Ansätze für Forscher. Das hat vor 2 Jahren, da hat es auf der CeBIT eine ziemliche Konjunktur gehabt. Da haben auch eigentlich alle gedacht, jetzt kommt das riesen rasch und mit großen Schritten. Und man hatte eigentlich auch gedacht, wenn das 3D-Fernsehen losgeht, dann kämen auch diese Multimodalprotokolle so richtig raus, weil 3D-Fernsehen, wenn es übers Internet verteilt wird, natürlich noch mehr Datenaufkommen hat. Aber marktreif sind sie eben noch nicht. Das ist alles noch sehr stark im Labormaßstab und es wird noch einige Jahre dauern, ehe diese multimodalen Protokolle dann wirklich vollkommen marktreif sind und wirklich aufgesetzt werden können.
Peter, du benutzt so oft das Wort IPv6. Also ich meine, ich hätte da noch nichts von mitgekriegt. Zumindest in meinem Browser steht zwar auch IPv6, aber darüber läuft nun gar nichts.
Na, kann man so nicht sagen. Also das gebräuchlichere Protokoll ist immer noch die Version 4.
Ja.
Aber Version 6 gibt es ja schon seit einigen Jahren als Standard und sie auf Version 6 wird auch zunehmend umgestellt, weil eben bei Version 4 einfach die Adressen ausgegangen sind, die berühmten Internettelefonnummern. Es kommt langsam und es gibt im Augenblick sehr wenige Netzbereiche, in denen Version 6 eingeführt wurde, aber es wird nach und nach eingeführt.
Ja, also wenn ich irgendeine IP-Adresse eingeben muss, zum Beispiel habe ich in der letzten Zeit mit so beweglichen Kameras herumgefummelt und das geht alles über IPv4, aber da gibt es nun auch ein Videoprotokoll, RTSP. Kannst du da was mit anfangen?
Ja, diese Protokolle arbeiten anders. Es gab auch schon UDS und andere Übertragungsprotokolle. Diese Multimodalprotokolle, die haben damit nichts zu tun. Aha, die berechnen wirklich Bilder ganz neu und die setzen eben einfach voraus, dass eine Reduktion durch Ausbleiben dieser Quittierungssignale stattfinden kann.
Dieses RTSP heißt Real-Time Streaming Protokoll.
Naja, gut. Herr Kollege, das ist ein bisschen off-topic, was du da machst. Ich würde den Peter ganz gerne noch zum eigentlichen Thema etwas fragen. Wir haben jetzt eine ganze Menge gehört, warum, wieso und wie es grundsätzlich funktioniert. Aber wie sieht's denn aus mit der Datenreduktion? Was kann man denn, wenn man dieses Verfahren irgendwann mal so weit hat, dass man es einsetzen kann, tatsächlich sparen? Wie viel weniger Daten muss ich für die gleiche Bildqualität bei der gleichen Bildfrequenz übertragen?
Also wenn es rein um das Unterdrücken dieser Quittierungssignale geht, da gehen die Forscher davon aus, dass man ungefähr bis zu 30% des Datenaufkommens reduzieren kann. Das ist eine ganze Menge.
Ja.
Wenn es um das Berechnen der Bilder geht, da sind sie sich noch nicht so ganz einig. Aber vom MIT habe ich da mal die Zahlen mitgebracht. Da kann vermutlich so viel vor Ort berechnet werden, dass dann nochmal on the top 15% Reduktion draufgesetzt werden kann. Also 15% weniger Datenaufkommen für dasselbe Bild.
Das ist ganz schön, wirklich erheblich. Ja, und wenn man sich das überlegt, dass eigentlich dann irgendwann auch bewusst Bilder weggelassen werden, weil sie beim Empfänger neu zusammengerechnet werden, das ist das ähnliche Verfahren, wie man es früher bei High-End-Plattenspielern hatten, wenn da Störungen waren, da konnten die auch die Zwischentöne berechnen. Gut, also ein ganz neues Verfahren, ein Verfahren, welches uns in Zukunft hilft, vielleicht mit unseren Bandbreiten etwas besser auszukommen. Aber dennoch kommen wir nicht umhin, dass wir auch größere Bandbreiten bekommen, dass das Internet weiter ausgebaut wird. IPTV, kommt es, Peter?
Ja, es hat in den letzten Jahren kräftig zugelegt unter verschiedenen Namen, WebTV, Video on the Web. Und auch die letzte ARD-ZDF-Online-Studie 2010 sagt ja, dass im Augenblick massive Zuwachsraten bei Video und Audio überm Netz, also bei Videoempfang, Audioempfang überm Netz eben zu verzeichnen sind. Wobei einen großen Teil natürlich die Mediatheken der großen öffentlich-rechtlichen Fernsehanbieter haben.
Aber dass wir dann noch nicht am Ende sind, das merkt man daran, dass es noch zu viele Protokolle und verschiedene Übertragungsweisen gibt. Das wird sich ja irgendwann mal zu einer optimierten Form hinbewegen.
Das weiß ich nicht. Also genauso wie beispielsweise immer gesagt wurde, Flash ist tot, wenn beispielsweise HTML5 kommt. Im Augenblick sieht es so aus, als würden beide Standards nebeneinander bestehen. Und das Internet ist da ja auch einfach eine Infrastrukturlandschaft, in der eben relativ viele Standards auch sehr unkompliziert nebeneinander bestehen und existieren können.
Wie man zum Beispiel bei 3D-Fernsehen im Moment sieht, was da hochgerätet und gehypt wird. Ja, es ist also eine neue Entwicklung, eine gute Entwicklung, denke ich, zumal ja nun Fernsehen über das Internet in der Qualität deutlich besser ist als das sogenannte Überall-Fernsehen. Die Qualität ist ja teilweise so bescheiden, dass man es nicht mehr ansehen mag.
Ich glaube, heute würde man das auch gar nicht mehr so einführen, dieses DVB-T. Das war noch in einer Zeit, als es entwickelt wurde, da hatten wir, muss man sich überlegen, da hatten wir alle noch so kleine Kisten zu Hause. Wer da einen 55 cm Fernseher hatte, der hatte schon einen Riesenfernseher. Und als man dann 10 Jahre darüber nachgedacht hat, das geht bei vielen Sachen so, war man so weit, dass man gleichzeitig bei der Einführung schon die großen 1,7 Meter Kisten vorfand. Und da mussten dann die ganzen Mediamärkte und Saturns dann schnell auf DVD-Player umbauen, mit denen man die Fernseher im Laden bestückt hat, weil das Antennensignal, das wollte man keinem zeigen, dann hatte keiner den Fernseher gekauft. Mhm. Jetzt haben wir das Ganze. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit DVB-T?
Abschalten.
Noch. Und dann?
Naja, es kommt ja vielleicht auch die nächste Generation von DVB-T, die ist ja schon längst angekündigt. Da soll ja einiges besser werden.
Die werden aber keine großen sehen. Daten übertragen. Das ist eben eine kleinere Datenübertragung.
Ja. Auf der Fotokina ist noch etwas aufgefallen, und zwar ein chinesisches Unternehmen.
Fotokina oder IFA?
IFA. Ja, hat auch mit Bild zu tun.
Ja.
Und zwar die Firma Haier, ein chinesisches Unternehmen, wie ich gesagt habe, hat einen kabellosen Fernsehapparat vorgestellt. Und der Clou dabei ist, auch die Stromversorgung erfolgt kabellos,
induktiv. Mit Batterien, ja, das ist ja toll.
Warum man das macht, ist eigentlich gar nicht so ganz klar. Sicher, irgendwo ist ein Reiz dabei, dass man so einen Flachmann irgendwo hinstellt und gut. Nur man kann ihn nicht endlos weit wegstellen. Nach einem halben Meter reicht es da nicht mehr aus.
Obwohl, also das kommt mir sowieso so vor, als würde man da mit Kanonen auf Spatzen schießen. Da muss ich doch, wenn ich diesen Luftspalt mir überlege, zwischen der empfangenden Spule und der ausstrahlenden Spule, beim halben Meter, da muss ich doch ein X-faches da reinpusten.
Nee, so schlimm ist das nicht. Also diese Technologie, die gehen mittlerweile so von 85-86% aus, was sie da bekommen.
Das glaube ich nicht.
Und es ist auch komplett ungefährlich, diese Felder, wenn du dich dazwischen setzt oder
sie
so.
Sie sind auch unnötig. Also wenn sie ungefährlich sind, sind sie auch unnötig im Grunde genommen.
Ja, das ist aber jetzt eine Logik. Alles, was ungefährlich ist, ist unnötig.
Nein, also ich meine, ich habe da nur eine Elektrotechnik gemacht. In Aachen.
Ja, dennoch ist
das
nicht
ist der unmöglich. Halbe Meter, da kommst du doch mit 80% Wirkungsgrad.
Und hier wird auch das Bild drahtlos übertragen im 5 GHz-Bereich über WHDI. Und das geht dann bis 30 Meter Entfernung. Da müsste man natürlich diese Station, welche die Energie aussendet, mitnehmen und da ein Kabel hinlegen. Da kann ich auch ein Videokabel hinlegen. Also das ist albern. Allerdings 1080p bis 30 Meter zu übertragen, drahtlos ist ja.
Aber der Gedanke, da sowas zu machen überhaupt, ist ja nun, liegt auf der Hand. Ne? Ich meine, es gibt ja das andere Thema noch, das Harvesting. Mhm. Dass ich also mit Apparaten, das, was in der Luft herumschwirrt an elektrischer Energie, dass ich das aufsauge.
Da kannst du aber kein großes Display mit betreiben.
Aber dann kann ich schon ein Handy vielleicht mit aufladen. Oder
wenn du Zeit hast, im Urlaub und zwischenzeitlich nicht telefonierst.
Aber das sind alles so Themen, die man auch mal angehen sollten, ne?
Ja, der Peter ist noch in der Leitung. Jetzt haben wir angefangen, hier zu quatschen. Hallo Peter.
Ja, ich habe zugehört.
Aha, gut. War was Interessantes dabei?
Ja, ich muss nochmal drüber nachdenken.
Okay, Peter, dir erstmal schönen Dank für deine Informationen. Wir sind schon wieder fast am Ende der Sendung angelangt und wir sollten nochmal über unseren Shop nachdenken.
Ja, das tun wir. Das tun wir. Und letztes Mal habe ich ja gesagt, dass ich ab und zu so ein T-Shirt anhabe.
Mhm.
Sieht echt gut aus.
Mhm.
Und ich dachte eigentlich, dass mindestens 50 Mädels hinter mir her wären.
Mhm.
War aber nicht so.
Dann würde ich das T-Shirt zurückgeben.
Ja.
Dem Thomas Ritter.
Aber die Garantie ist da sowieso nicht drin. Ne? Die ist nicht dabei.
Ja, also als Geschenk und sowas ist immer schön. Und du wolltest auch unsere URL noch sagen,
Url,
wo wir zu erreichen sind.
Genau. Wir haben natürlich eine Internetseite, denn da ist auch der Shop dann drauf. Das ist leicht zu finden. Die heißt www.cc von Computer Group, CCZWEI, CC2.com. www.fernsehen.de.
Er macht das unvergleichlich. Ich tue den Daumen hoch, bedanke mich.
Nee, Fernsehen machen wir auch und beim Dr. Dich und so weiter und alles das machen wir ja. Machen, was wollt ihr mehr? Tschüss.
Und Ebe.
Und
bis bald.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.